HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Wenn Recht und Gesetz einzuhalten ist, dann muss aber auch der Grenzwert verifizierbar sein und nicht auf Willkür basieren.
In den letzten Tagen wurden viele Fakten verdreht und die Menschen verunsichert.
Jeder glaubt was anderes. Wer soll das noch verstehen?
Wir haben gar keinen unteren Wert, wo wir sagen könnten, hier kann der Kinderwagen guten Gewissens stehen.
Die deutsche Umwelthilfe behauptet, dass jedes Jahr Tausende am Stickoxid versterben. Das ist statistischer Unsinn.
Wer es glaubt, wird selig.
In der deutschen Ärzteschaft regen sich Zweifel.
Ja, wegen eines definitiv verrückten Grenzwertes für Stickoxid.
Aber in diesen Dosen macht weder Feinstaub noch Stickoxid etwas.
Wo die messen alleine.
Deutschland misst die Luftqualität nicht strenger als andere Länder in der EU, wie bisweilen unterstellt wird.
Ich kenne keinen einzigen Asthmatiker, der mitten auf einer Verkehrsinsel in 4 Meter Höhe lebt.
Wer zu viel glaubt, der weiß manchmal zu wenig. Wer es glaubt, wird selig.
Ich glaube, im Moment gibt es eine Verquickung von sehr vielen Interessen unterschiedlicher Seiten. Dazu gehört die Politik, dazu gehört die Autoindustrie, dazu gehören Umweltverbände, aber auch wissenschaftliche Organisationen, die so ein bisschen aneinander vorbeireden oder unterschiedliche Ziele verfolgen.
Jeder glaubt was anderes, wer soll das noch verstehen?
Da muss der Bundesverkehrsminister den Druck erhöhen und Überzeugungsarbeit leisten. Das verhindert dann wirklich Fahrverbote, Scheindebatten um Grenzwerte, die die Menschen verunsichern und für dumm verkaufen, tun das sicherlich nicht.
Wer es glaubt, wird selig.
Jeder glaubt was anderes. Dabei ist Wissenschaft eben keine Glaubensfrage. Aber mit der Evidenz ist das so eine Sache. Als unsere Flüsse wieder klarer und die Luft sauberer wurden, da haben wir das alle mitbekommen. Man konnte sehen und riechen, dass sich da was verändert hat. Und kaum jemand hätte behauptet, dass vorher alles in Ordnung oder gar besser war. Wenn es heute um die Luft in den Städten oder das weltweite Klima geht, da haben wir es nicht mehr so einfach. Feinstaub riechen wir nicht. Und ob die Hitze heute schon was mit dem Klimawandel zu tun hat, das können wir nicht wirklich einschätzen. Wir reden über Grenzwerte, die sich aus empirischen Studien ergeben, über Modelle, aus denen sich Prognosen ergeben. Und die sollen uns zu weitreichenden Entscheidungen bewegen. Fahrverbote, Ausstieg aus ganzen Energiesektoren. Gar nicht so einfach, weil unsere Erfahrung uns nicht weiterhilft und wir die wissenschaftlichen Aussagen selber nicht nachprüfen können. Umso bemerkenswerter, mit welcher erbitterten Gewissheit wissenschaftliche Aussagen im politischen Kampf verwendet werden, um den eigenen Punkt durchzusetzen. Da geht es dann nicht mehr um Wissenschaft. Grenzwertig, wie Wissenschaft Politik macht, so haben wir das Thema heute genannt. HR2 Kultur der Tag. Hören wir erstmal, wie so ein Grenzwert eigentlich zustande kommt.
Jeder Grenzwert ist eine Vereinbarung, letztlich darüber, wie sehr man die Gesundheit von Menschen aufs Spiel setzen will. Dass Stickoxide, speziell NO2, schädlich sind, ist unstrittig. Wie sehr, das ist schwer zu sagen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt für solche Stoffe Empfehlungswerte heraus, aus denen dann politische Einheiten wie die EU zum Beispiel mit Hilfe ihrer eigenen wissenschaftlichen Gremien wiederum Grenzwerte ableiten. Die Datenlage ist dabei oft dünn, weil die Wirkungen sehr komplex sind. Bei Luftbelastungen gibt es zum Beispiel Studien, wie viele Menschen in Gebieten mit hoher Belastung früher sterben als solche in Gebieten mit niedriger Belastung. Das könnten bei den Abgasen in Summe einige tausend Menschen in Deutschland sein, vielleicht 30.000 in der EU. Wenn die Belastung höher wird, steigt die Zahl. Wenn saubere Autos fahren, sinkt sie. Eine Schwelle gibt es da nicht. Der Grenzwert ist deshalb eben kein Wert, ab dem ein Schaden eintritt und vorher nicht, sondern er ist eine festgelegte Grenze zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren. Wo man die jeweils zieht, dafür gibt es wissenschaftliche Standards, aber auch die basieren oft auf statistischen Beobachtungen, nicht auf exakten Laborexperimenten, wie sich das viele Menschen vorstellen. Das ist bei vielen umweltbelastenden Stoffen so, die nicht akut giftig sind, sondern die Gesundheit eben nur belasten. Wenn man politisch wollte, könnte man den Grenzwert vielleicht auch erhöhen. Dann hätten die Städte kein Problem mehr. Allerdings würde die Gesundheitsbelastung möglicherweise rapide steigen. Der Schaden ließe sich erst im Nachhinein statistisch feststellen. Das Gleiche gilt übrigens für viele Grenzwerte, bei denen sich die Bevölkerung gegen ein Anheben wehren würde. Etwa für die Belastung von Nahrungsmitteln durch Pestizide oder Umweltgifte. Eine Debatte um Grenzwerte auf wissenschaftlicher Ebene ist ausgesprochen wichtig. Aber sie ist keine Frage von Mehrheiten in der Ärzteschaft. Neue Studien bringen neue Ergebnisse und in einigen Jahren vielleicht auch neue Grenzwerte. Würden die jeweils unter politischem Druck verändert, würde das gesamte System ad absurdum führen. Einfluss kann die Diskussion jetzt aber auf die Entscheidung zum Beispiel von Gerichten haben. Denn bei der Frage, ob Fahrverbote verhältnismäßig sind, kann dieser öffentliche Streit durchaus Folgen haben.
Wissenschaftsredakteur Werner Eckert über Grenzwerte. Die sind also verhandelbar. Und es ist nichts Verwerfliches, darüber zu diskutieren, ob man sie verändern müsste. Erkenntnisse verändern sich schließlich auch. Und es gibt da einen schönen Satz. Grenzwerte sind meist Werte, die man, ohne an Grenzen zu stoßen, einhalten kann. Sie sind eine Richtmarke aufgrund von Risikoabschätzungen. Und dieses Risiko wird mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse bewertet. Wenn die richtige Reihenfolge eingehalten wird, dann sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse die Grundlage für politische Entscheidungen und nicht umgekehrt. Jetzt erleben wir gerade den Fall, dass ein Lungenarzt, Dieter Kühler und rund 100 Unterstützer seiner Zunft, den Grenzwert von 40 Mikrogramm bei Stickoxiden in der Luft angezweifelt hat, aber nicht etwa neue Studien vorlegt dazu, sondern seine Erfahrungswerte zugrunde legt. Nämlich, dass er noch nie einen Patienten hatte, der an Feinstaub oder Stickoxid gestorben wäre. Und weil Herr Kühler da gerade zu einem für die Diskussion um den Grenzwert günstigen Zeitpunkt auf den Plan kommt, weil es ja um so weitreichende Entscheidungen wie Fahrverbote in den großen Städten geht, weil der Grenzwert sonst nicht eingehalten werden kann, steigt die Politik schnell ein auf die Diskussion. Was hat das noch mit Wissenschaft zu tun? Dr. Monika Tadicken ist Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Uni Braunschweig. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau.
Frau Tadicken, was läuft denn da gerade schief aus Ihrer Sicht?
Naja, was läuft schief? Es entfaltet sich eine Debatte, die ein Stück weit jenseits der wissenschaftlichen Erkenntnisse liegt. Und das ist in meinen Augen immer schlecht, wenn unabhängig eigentlich von den wissenschaftlichen Befunden, die ja vorliegen, diskutiert wird. Es ist natürlich so, dass wissenschaftliche Befunde nicht immer ganz eindeutig sind, dass sie sich widersprechen können, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich notwendig, diese einzubeziehen und als Grundlage für öffentliche und eben auch politische Diskussionen zu sehen.
Grenzwerte, wir haben es gehört, sind eine heikle Angelegenheit, weil sie verhandelbar sind, weil die Wissenschaft nicht sagen kann, bis 39 Mikrogramm Stickoxid in der Luft können wir tief durchatmen. Krank wird man erst bei einer Konzentration von 41 Mikrogramm, so ist es ja nicht. Aber verhandelbar heißt nicht willkürlich. Wie unterscheidet sich verhandelbar von willkürlich?
Naja, also was kann Wissenschaft leisten in dieser Debatte? Wissenschaft kann eben versuchen, Zusammenhänge zu erklären. Wie gesagt, das geht nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit. Das liegt in der Natur der Dinge, dass immer ein gewisses Maß an Unsicherheit besteht. Und wie das Ganze dann tatsächlich in politische Maßnahmen und Regularien übersetzt werden soll, ist dann ja oft ein Prozess, ein politischer Diskurs, der eben dann nicht mehr mit der Wissenschaft geführt wird und vielleicht auch gar nicht geführt werden kann, so ohne weiteres, sondern der eben an anderer Stelle stattfindet. Und genau das sehen wir ja gerade, ne? Dass da unterschiedliche Interessen zusammenkommen und unterschiedliche Teilergebnisse oder in diesem Fall ja auch eigene Erfahrungswerte eben instrumentalisiert werden, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen.
Nun hat man aber schon ein bisschen den Eindruck, dass die Wissenschaft ein bisschen hilflos dasteht, wenn diese 100 Lungenärzte sagen, die Grenzwerte für Stickoxide seien zu niedrig angesetzt. Warum ziehen Toxikologen und Epidemiologen da in der öffentlichen Diskussion nicht an einem Strang, sondern sprechen sich gegenseitig noch die Kompetenz ab? Das hat ja eine verheerende Außenwirkung. Verstärkt das auch die Vertrauenskrise?
Ja, also natürlich ist es so, dass es immer schwierig ist, wenn man sozusagen die Stimme der Wissenschaft fordert, ne? Also die Stimme der Wissenschaft haben wir in der Tat so nicht. Natürlich könnten sich verschiedene Verbände auch stärker organisieren und sich einschalten in diese Debatte. Das passiert leider nicht. Das ist in der Tat sehr schade. Immerhin gibt es einzelne Stellungnahmen. Aber es ist wohl so, dass man tatsächlich kritisieren muss, dass Wissenschaft hier sich eigentlich stärker einbringen müsste, stärker auch konkret Stellung beziehen. Krisenkommunikation ist in der Wissenschaft jetzt noch nicht so etabliert. In der Tat ist die gesamte Wissenschaftskommunikation zwar stark diskutiert, aber auch relativ wenig beforscht. in Deutschland und tatsächlich auch noch in den Kinderschuhen in anderen Ländern. Also hier gibt es noch wesentlich mehr zu tun. Mhm. Wie der Zusammenhang zur Vertrauenswürdigkeit oder zur Einschätzung einzelner Wissenschaftler oder einzelner Disziplinen ist, darüber wissen wir auch noch relativ wenig. Wir wissen etwas, aber der offene Umgang damit, dass Wissenschaft eben nicht Welt zu 100% erklären kann, wäre natürlich schon mal ein erster Schritt, der hier nochmal präsenter gemacht werden
müsste. Wie würde denn aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht so eine Krisenintervention idealerweise aussehen?
Natürlich müsste man klarstellen, wie ist der Stand der Dinge, wo gibt es vergleichermaßen sichere Erkenntnisse. Das müsste man nochmal aufarbeiten und darstellen. Und insgesamt müssen wir in der Wissenschaft, glaube ich, auch nochmal stärker erklären, was wir machen, wo unsere Grenzen sind, wie unser Beitrag aussehen kann und wie es eben auch dazu kommen kann, dass sich durchaus Disziplinen widersprechen können oder auch einzelne Befunde widersprechen können und warum das nicht bedeutet, dass das wissenschaftliche Ergebnis dann falsch ist.
Das heißt, im Prinzip könnte dieser Fall jetzt zu einem Glücksfall für die Wissenschaft werden, wenn man eben es schafft, besser zu kommunizieren, dass es eben keine hundertprozentigen und einfachen Lösungen gibt, sondern dass man sich immer annähert an einen Wert, an eine Einschätzung.
Ja, ob ich jetzt direkt zustimmen würde, wenn Sie sagen, dass das ein Glücksfall ist, da bin ich ein bisschen zögerlich. Es ist ja nicht der erste Fall auch tatsächlich, wo öffentlich Dinge diskutiert werden, die in der Wissenschaft einigermaßen Ratlosigkeit hervorrufen, warum man so diskutiert. Also es ist nicht der erste Fall, ne? Aber natürlich, es wird hoffentlich immer bewusster und auch in der Wissenschaft immer weiter anerkannt werden, dass Wissenschaft sich hier auch einbringen sollte und seinen gesellschaftlichen Beitrag damit ja auch hervorheben kann und gewährleisten kann.
Klar ist, Kritik darf geübt werden an wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber man braucht dafür eben auch Argumente und Belege. Nun scheint es aber so zu sein, dass viele Menschen lieber einem einzelnen Arzt Glauben schenken als großen wissenschaftlichen Studien. Wie erklären Sie sich das? Da hat die Wissenschaft ja wohl auch ein Problem.
Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass es einfacher ist, einem Menschen, einer Person zu vertrauen. Erst einmal aus individueller Perspektive, ne? Also das sogenannte Personenvertrauen wird das auch genannt. Wir unterscheiden das von dem Institutionenvertrauen, also von welcher Universität oder Forschungseinrichtung kommt jemand, und dem Systemvertrauen in die Wissenschaft insgesamt. Und natürlich für eine Vertrauensbeziehung, wenn ich einen Arzt, eine Ärztin lange kenne, habe ich eine Vertrauensbeziehung zu ihm oder ihr aufgebaut und stelle das auch erst einmal nicht in Frage, ne? Also man hat auch in der Forschung herausgefunden, es gibt verschiedene Dimensionen, nach denen Menschen die Vertrauenswürdigkeit von Experten und Expertinnen einschätzen. Das ist einerseits die Kompetenz, andererseits die Integrität und das Wohlwollen. Und das Wohlwollen und Integrität ist natürlich bei meinem Arzt, bei meiner Ärztin erstmal, davon gehe ich aus, wenn ich dort in Behandlung bin, und natürlich auch von einem gewissen Maß an Kompetenz. Und dann kommt so eine abstrakte, vielleicht mit sehr vielen Zahlen hinterlegte Studie daher. Das ist erstmal schwierig auch zu verstehen, es ist komplex, es ist auch nicht abstrakt, das ist ja vielleicht nicht in meiner Alltagswelt, wie es so formuliert ist, sondern relativ weit weg, also hat auch eine nicht ganz leicht zugängliche Sprache unter Umständen. Und das ist dann schon auch anstrengend, sich mit solcher Art von Wissenschaftskommunikation auseinanderzusetzen oder sich generell wissenschaftlichen Inhalten zu widmen.
In der Wissenschaft geht es ja auch darum, überhaupt wahrgenommen zu werden, auch wenn Sie gerade sagen, dass sich so wenig Menschen für Wissenschaft interessieren. Und da ist doch jetzt so eine Koppelung an die Diskussion um Fahrverbote geschickt, oder?
Ja, sicher ist es geschickt, wenn man sich einbringt in aktuelle Themen. Das gelingt natürlich nicht allen wissenschaftlichen Disziplinen. Das hat nicht immer jeder was zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen unmittelbar etwas zu sagen, ne? Also jetzt die theoretische Physik hat es da ein bisschen schwerer als jetzt mein Fach, die Kommunikationswissenschaft. Wir haben da natürlich mehr Berührungspunkte zu den tatsächlichen sozialen Problemen, die vorrangig sind. das ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden, wenn man die Forderung erhebt, dass Wissenschaftler und Wissenschaftler sich noch mehr einbringen müssen und mehr kommunizieren müssen in die Bevölkerung.
Aber offensichtlich sind Sie da dran. Vielen Dank, Professor Monika Tadiken, Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin an der Uni Braunschweig. An so einem Fall wie der Diskussion um Stickoxid-Grenzwerte könnte sich Wissenschaft noch mal besser positionieren, wenn sie denn in Sachen Krisenintervention auch besser aufgestellt wäre. Noch wird dieser Fall, wie wir gehört haben, nicht als Glücksfall gewertet bei denen, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Saubere Luft ist nur ein Punkt in einer langen Liste, bei der die Wissenschaft uns vor Gefahren schützen soll. Und dass Wissenschaft ein Kommunikationsproblem hat, das haben auch die Science Busters aus Österreich erkannt und versuchen es auf ihre ganz eigene Art zu machen. Die Science Busters sind eine Gruppe von echten Wissenschaftlern, die mit dem Moderator Martin Puntigam auf Kleinkunstbühnen auftreten und dabei die wissenschaftlichen Fragen besprechen, die uns im Alltag möglicherweise betreffen. Zum Beispiel, welche Gefahren drohen Menschen mit einer Allergie gegen Gluten, also Zöliakiekranken beim Abendmahl. Wir hören einen Ausschnitt mit Professor Nikolaus Jungwirth, Molekularbiologe und Spezialist für Wissenschaftskommunikation.
Jetzt können die Menschen, die erkrankt sind, im Supermarkt ist ganz gut ausgeflaggt, ihr Essen einkaufen, aber es gibt ja auch Orte, wo man auf Gluten trifft, wo man vielleicht nicht damit rechnet. Der Christ, die Christin, die an Zöliakie erkrankt ist und zur Kommunion gehen möchte, muss die Angst haben, dass sie nach dem Verschlucken der Hostie vor dem Altar röchelnd niederbricht. Ist der Leib Christi glutenfrei?
Das ist eine sehr interessante Frage, aber die muss man aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Erstens einmal kirchenrechtlich, zweitens lebensmitteltechnisch und der dritte Blickwinkel ist natürlich der wichtigste von Seiten der Molekularbiologie.
Fangen wir mal an kirchenrechtlich. Wie schaut es da aus?
Also kirchenrechtlich war das letzte Jahr ein sehr interessantes Jahr, denn der Vatikan hat an alle Diözesanbischöfe einen Brief ausgesandt und hat alle Bischöfe aufgefordert, für die Messe nur gültige Materie zu verwenden.
Gültige Materie ist was in dem Zusammenhang?
Gültige Materie bedeutet, dass die Hostie Weizenmehl enthält.
Oblaten, die später zur Hostie werden, dürfen nur mit Weizenmehl gebacken werden? Das heißt, eine Reiswaffel hat keine Chance auf Karriere als Leib Christi?
Nein, nein.
Worauf beruft sich der Vatikan da? Gibt es da ein Jesuswort, ein Bibelwort beim letzten Abendmahl, dass Jesus gesagt hat, nehmet und esset alle davon, außer die, die kein Gluten vertragen?
Also Weizen war zur damaligen Zeit die wertvollste Mehlsorte und aus diesem Grund hat die Kirche gesagt, damals wurde natürlich Weizenmehl verwendet.
Tja, womit sich Wissenschaft so alles beschäftigen kann. Grenzwertig, wie Wissenschaft Politik macht, HR2 Kultur der Tag. Für Wissenschaft interessieren sich nur wenige Menschen, hat uns die Kommunikationswissenschaftlerin vorhin gesagt. Umso wichtiger ist, dass das, was die Wissenschaft präsentiert, glaubwürdig ist, nachprüfbar. Behauptet wird in diesem Bereich nämlich viel. Verunsicherung ist eine Taktik, wenn man bestimmte Interessen verfolgt. Das nennt sich dann Paralyse durch Analyse. Das wird besonders gerne angewandt, wenn die Faktenlage eigentlich erdrückend ist, wie im Fall des Rauchens.
Die Tabakindustrie wusste immer schon, wie man Lungenfachärzte einschüchtert. Bekämpfe Wissenschaft mit Wissenschaft, rufe Zweifel hervor und fördere Unwissenheit. So stand es in einem Strategiepapier der amerikanischen Tabakkonzerne schon 1953. Die Unternehmen wussten durch eigene Forschung, Rauchen ist eindeutiger Auslöser von Lungenkrebs. Aber diese Studien wurden in firmeneigenen Safes verschlossen. Die Öffentlichkeit sollte auf keinen Fall davon erfahren. Es ging schließlich um ein Milliardengeschäft, in dem Täuschung, Diffamierung unabhängiger Forschung und Manipulation von Fakten und Konsumenten die Mittel der Kriegsführung wurden. Erst ein halbes Jahrhundert später wurden US-Konzerne von amerikanischen und kanadischen Gerichten zu Geldstrafen in Milliardenhöhe verurteilt, weil sie Raucher nicht ausreichend über Gesundheitsrisiken informiert hatten. Und jetzt mal kurz ein Blick auf die frühere deutsche Debatte über Nichtraucherschutzgesetze. Die ähnelt verblüffend den aktuellen Auseinandersetzungen über Grenzwerte für Stickoxid oder Tempolimit. Im Jahr 2000 schwor ein CDU-Bundestagsabgeordneter:
Es wird keinen Krieg gegen die Raucher geben.
Dann kam der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer um die Ecke und meinte: Rauchverbot in öffentlichen Räumen, da solle sich der Staat doch mal schön raushalten.
Mehr Bevormundung durch den Staat führt zu immer weniger Eigeninitiative
und Eigenverantwortung.
Und die FDP sekundierte schließlich:
Es geht immer ein Schrittchen weiter. Heute beim Rauchen, morgen werden Sie das beim Alkohol machen und bei allen anderen Dingen.
Es dauerte dann noch weitere 7 Jahre, ehe sich im Bundestag eine Mehrheit für ein Nichtraucherschutzgesetz fand. Es gab 2007 offenbar keinen Wissenschaftler mehr, der sich für eine Studie über die vermeintliche Gefahrlosigkeit des Passivrauchens hätte einspannen lassen. Aber immer noch geht Deutschland einen Sonderweg in der EU. Nur bei uns ist Tabakwerbung auf Plakaten und im Kino noch erlaubt. Obwohl die Bundesregierung einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag für ein umfassendes Werbeverbot für Tabakerzeugnisse unterzeichnet hat. Obwohl jährlich rund 120.000 Deutsche an den Folgen des Rauchens sterben. Obwohl die Kosten für Folgeerkrankungen vom Deutschen Krebsforschungszentrum auf rund 80 Milliarden jährlich geschätzt werden. Und währenddessen stellt sich die Tabakindustrie wieder mal um. Derzeit versucht sie Konsumenten von der Unschädlichkeit der rauchfreien elektronischen Zigarette zu überzeugen. Mit eigenen, verlässlichen Langzeitstudien, versteht sich.
Claudia Sauter darüber, wie die Tabakindustrie mithilfe der Wissenschaft Politik macht. Im Grundgesetz Artikel 5 steht, dass Forschung und Lehre in Deutschland frei sind. Diese Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, denn in unser Leben fließen ständig wissenschaftliche Erkenntnisse ein, selbst wenn wir uns darüber gar keine Gedanken machen. Was wir essen und trinken, wie wir lernen und arbeiten, welche Medikamente wir nehmen und natürlich auch welche Autos wir fahren. In allen Lebensbereichen spielen wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Wissenschaft tatsächlich so unabhängig ist, wie das wünschenswert wäre. Das Beispiel der Zigarettenindustrie lässt da Zweifel aufkommen. Dr. Christian Kreis ist Professor für Finanzierung an der Hochschule Aalen und Autor des Buches Gekaufte Forschung. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Renk.
Herr Kreis, wie stark hat sich denn die Industrie und Wirtschaft schon eingebettet in Forschung und Lehre?
Ja, die letzten 20 Jahre hat es sehr stark zugenommen. Also zum einen haben wir sehr viel direkt gesponserte Lehrstühle in Deutschland. Das sind momentan vielleicht 800, 1200. Das ist noch nicht so viel. Aber über die Drittmittelgremien, wo von staatlicher Seite Gelder in die deutschen Universitäten fließen, da ist die Industrielobby ganz, ganz stark vertreten, sodass wir insgesamt sehr starken Industrieeinfluss heute haben.
Wie sieht es da mit der Transparenz aus? Wird das immer offengelegt, wer da finanziert?
Nein, es wird häufig nicht offengelegt. Es gab jetzt zum Beispiel im Februar 2018 ein Gutachten an das Verkehrsministerium, Herrn Scheuer, von dem in Auftrag gegeben, von 5 Professoren. Die kamen zum Ergebnis, dass diese Dieselnachrüstung mit Katalysatoren also gar nicht geht. Das ist viel zu teuer. Aber die Zahlen sind extrem hoch laut ADAC. Und wenn man schaut, wer diese 5 Menschen waren, dann waren es alle 5 Leute aus der Automobilindustrie, unabhängige Professoren mit unabhängigen Instituten, formal, aber haben riesige Aufträge aus der Industrie für ihre Institute. Und das Gutachten selbst war kein einziger Hinweis auf Befangenheit oder auf die Kontakte. Also das war eigentlich gegen alle Wissenschaftsstandards, wie da Herr Scheuer gearbeitet hat und mit diesem Gutachten vorgegangen worden ist.
Das ist jetzt für den Normalbürger überhaupt nicht zu durchschauen, aber Herr Scheuer weiß ja wohl, mit wem er es da zu tun hat.
Ich weiß nicht, wie die Auftragsvergabe war, aber dass man genau diese 5 Menschen beauftragt hat und keine anderen, nicht den ADAC, nicht unabhängige Werkstätten, das lässt schon die Vermutung aufkommen, dass das kein Zufall war.
Wie gut die Hochschulen finanziell ausgestattet werden, das ist ja eine politische Entscheidung. Wird da also einkalkuliert, dass die Wissenschaft angewiesen ist auf private Förderer?
Das wird mittlerweile einkalkuliert. Also es ist nur noch die Hälfte aller Hochschulforschung mittlerweile unabhängig finanziert und die Hälfte kommt aus Drittmitteln. Und offenbar ist es politisch gewollt, dass die Ministerialbürokratie und freie Wirtschaft im Wesentlichen gemeinsam festlegen, die Hälfte der Forschungsetats, was in deutschen Hochschulen geforscht wird. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
Wenn jetzt ein Professor bezahlt wird aus der Industrie oder wenn ein Hörsaal nach einer Automarke benannt ist, hat das eine Wirkung auf Studenten? Weiß man was darüber?
Oh ja, das hat Wirkung. Man weiß es von Forschungen bei Medizinstudenten. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man einen Kugelschreiber bekommt oder Block bekommt mit bestimmten Logos drauf von Pharmaherstellern, wird hinterher signifikant mehr verschrieben von genau diesem Medikament. Also der Mensch hatte so in sich ein Grunddankbarkeitsgefühl und Anhänglichkeit. Das ist ja sehr schön. Also es ist sehr wirksam. So ein Hörsaal Aldi Süd, wo beispielsweise meine Frau regelmäßig unterrichtet, sagen dann Studenten, ah, heute haben wir Vorlesung im Kreis im Aldi Süd. Das prägt sich natürlich ein. Aldi ist gut und Aldi, braucht man nicht groß kritisieren.
Nun ist kein großes weiteres Geld vom Bund zu erwarten. Wie könnte man denn Unabhängigkeit in der Wissenschaft fördern, ohne auf das Geld aus der Privatwirtschaft verzichten zu müssen?
Das ist ganz einfach. Zum einen ist die hauptsächliche Forschung, die Forschungsgelder kommen ja von den Ländern, nicht vom Bund. Aber auch Bund gibt ja über BMBF, über das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Gelder. Das Geld ist ja da, nur wird es nicht mehr direkt an die Unis gegeben und an die Fachhochschulen, sondern es wird eben kanalisiert über Bürokratieapparate oder Lobbyinstitute, meiner Einschätzung nach, weil in diesen Entscheidungsgremien sitzt ganz selten Greenpeace oder Bund Naturschutz drin, die sitzen eigentlich nie drin. Also das Geld ist da, aber der Staat maßt sich an, wir wissen besser, worüber in unserem Land zu forschen ist, wir in der Bürokratie, als hier zigtausende unabhängige Forscher.
Das sind ja düstere Aussichten. Wenn wir unsere Lungenfachärzte mal ein bisschen genauer anschauen, das ist ja im Grunde der Anlass für unsere Sendung heute Abend, das sind ja 4 Personen, die den Aufruf zunächst unterschrieben haben, dann kamen eben noch die bis zu 100 dazu und einer von diesen 4 ist gar kein Lungenarzt, das geht ein bisschen unter.
Ja, genau. Es hieß immer, sein Aufruf von 4 Lungenärzten, aber das stimmt nicht. Der eine war der Herr Koch, der ist in Karlsruhe Professor, der kommt von Mercedes-Benz, war lange Jahre dort tätig, ist Maschinenbauer und der war einer der 5 Mitautoren der Studie letztes Jahr ans Bundesverkehrsministerium, die schon gesagt haben, also diese Nachrüstung ist viel zu teuer mit Katalysatoren. Also das ist gar kein Aufruf von 4 Lungenärzten gewesen, sondern es ist ein ausgewiesener Mercedes-Mann dabei, der ein Institut hat, das auch große Zuwendungen von den Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie bekommt. Also das hat man ein bisschen einseitig dargestellt. Natürlich war der Großteil Lungenärzte, aber eben nicht alle, sondern das ist einer, der sich ganz stark schon immer dafür einsetzte, für die Automobilinteressen.
Und ein anderes Beispiel bietet Facebook uns mit einer Spende von 7,5 Millionen Dollar für ein Ethikinstitut an der TU München. Was hat es damit auf sich?
Ja, erst dachte ich, das wäre ein Witz, ja. Facebook, die ständig Ethikregeln brechen, sponsern jetzt für 7,5 Millionen Dollar für 5 Jahre ein Ethikinstitut für künstliche Intelligenz an der TU München. Und der Inhaber dieses Lehrstuhls ist ausgewiesener Bekenner zur Großindustrie und sagt, die machen das alles gut. Ethik hat in Unternehmen wenig zu suchen, sondern der Markt muss das entscheiden. Das ist also ein ganz fundamentalistischer, neoliberaler Ökonom, Wirtschafts- und Ethikökonom. Und genau dieser Mann bekommt jetzt auch ohne Ausschreibungsverfahren und alles 7,5 Millionen Dollar und kann diese Meinung in die Öffentlichkeit tragen. Das ist natürlich von Facebook ein genialer Schachzug. TU München macht mit. Es erinnert schon fast an Prostitution, ja, weil das gar nicht ausgeschrieben wird und gar nichts. Also da sieht man, wie direkt die Konzerne eigentlich in die Unis reinwirtschaften und sagen, dieser Mann bekommt es, der forscht nämlich genau in die richtigen Richtung und nicht etwa irgendein kritischer Ökonom oder kritischer Ethiker, die können sich noch nicht mal drauf bewerben.
Dr. Christian Kreis, Autor des Buches Gekaufte Forschung, ganz herzlichen Dank. Es ist also eine schwierige Sache mit der Unabhängigkeit von Forschung. Glutenfrei ist zum Zauberwort in Ernährungsfragen geworden. Die Supermärkte sind voll mit entsprechenden Produkten. Dabei haben nur wenige Menschen eine Glutenunverträglichkeit und noch weniger eine echte Zöliakie. Betroffene haben aber hoffentlich Humor. Den braucht man, wenn es um den Kirchgang und die Frage geht, ist der Leib Christi glutenfrei? Martin Puntigam und Nikolaus Jungwirth von der Wissenschaftscomedy-Truppe Science Busters erörtern das kirchenrechtlich, das haben wir schon gehört. Und nun im zweiten Teil von der lebensmittelrechtlichen Seite.
Wie schaut es denn lebensmittelrechtlich aus?
Lebensmittelrechtlich ist es ganz klar definiert. Es gibt eine EU-Verordnung. Es gibt einen Grenzwert, bis zu dem Lebensmittel als glutenfrei bezeichnet werden können. Und dieser Grenzwert liegt bei 2 Milligramm Gluten pro 100 Gramm Lebensmittel. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Laib Brot haben, der 100 Gramm schwer ist, dann darf da nicht mehr als 2 Milligramm Gluten enthalten sein.
Welcher Laib Brot hat 100 Gramm?
Sie sind Professor, Sie gehen nicht mehr selber einkaufen,
nein,
offensichtlich.
Nein.
Brötchen eventuell, ja, hat 100 Gramm. Da dürfen 2 Milligramm auf 100 Gramm drinnen, ja, sein, was sehr wenig ist, muss, genau, man sagen. Es ist die, ja, O-Platte sehr dünn, ist nur sehr wenig Weizenmehl, mhm, verbacken. Bis man da über den Grenzwert drüber kommt, da kann man wahrscheinlich, wenn die Kommunion ein All-You-Can-Eat-Buffet wäre, 3, 4, 5 Hostien nehmen, bis man über dem Grenzwert ist.
Also ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in der Kirche waren, aber Sie dürfen immer nur eine,
nur eine
nehmen. Ja, immer nur eine.
Ja. Das heißt, wenn man mehr möchte, muss man selber mitbringen. Ist der Verzehr mitgebrachter Speisen in der Kirche erlaubt? Weil es gibt an sich keine Schilder am Eingang, dass man nicht darf. Vielleicht, wenn man ausprobieren möchte, dass man am Anfang kalt aufdeckt und nicht gleich den Griller anwirft, um einmal zu schauen.
HR2 Kultur der Tag, grenzwertig, wie Wissenschaft Politik macht, so haben wir die Sendung heute genannt. In Amerika gilt für Stickoxid ein Grenzwert von 100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Nur Kalifornien schert aus, dort gelten 58 Mikrogramm als tolerierbar. Deutschland ist bekanntlich bei 40, Österreich bei 35, die Schweiz bei 30 Mikrogramm. Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel, darüber, wie die EU eigentlich zu ihren Grenzwerten kommt.
Wenn man rekonstruieren will, wann und wie die EU überhaupt zu Grenzwerten für Stickoxid kam, dann hat das fast etwas mit europapolitischer Archäologie zu tun. So lange ist es schon her. Die erste Rahmenrichtlinie stammt von 1996. Und sie ist überladen mit Mythen und Verschwörungstheorien. Schnell heißt es damals, irgendein Bürokrat in Brüssel habe das Ganze beschlossen oder Umweltaktivisten hätten ihre Finger im Spiel gehabt. Fakt ist aber, 1996 beschließen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten gemeinsam, dass europaweit einheitliche und verbindliche Grenzwerte für gefährliche Luftschadstoffe festgelegt werden sollen, wörtlich
zum Schutz der Umwelt insgesamt und der menschlichen Gesundheit.
Dann geht das Ganze zurück an die EU-Kommission und die entwirft 1997 eine Luftreinhaltungsrichtlinie mit konkreten Grenzwerten. 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt, 200 Mikrometer pro Stunde. Grundlage dieser Werte, Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dann nimmt das Gesetzgebungsverfahren zwischen den diversen Institutionen ganz normal seinen Lauf. Die Kommission sendet ihren Entwurf an den Rat, in dem die Vertreter der nationalen Regierungen sitzen, an das EU-Parlament und an den Wirtschafts- und Sozialausschuss. Nach einigen Lesungen stimmen alle nacheinander zu. Das Gesetz wird nationales Recht. Der Bundestag bestätigt die Grenzwerte im Jahr 2002. Seit 2010 sind sie verbindlich für alle EU-Staaten. Doch schnell wird klar, die Grenzwerte sind vor allem in den Städten nicht zu halten. Die EU erlaubt den Mitgliedstaaten die Frist für bessere Luft gemäß der von ihnen selbst beschlossenen Richtlinie bis 2015 zu verlängern. Weil aber Deutschland und andere auch dann noch die Grenzwerte nicht einhalten, eröffnet die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoßes gegen EU-Recht. 2018 schließlich, viele Dieselgipfel, Beteuerungen und Ermahnungen später, macht die EU-Kommission dann richtig ernst. Wegen der anhaltend schlechten Luft reicht sie Klage gegen Deutschland und 5 weitere EU-Staaten beim Europäischen Gerichtshof ein. Dieser Schritt ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn die EU-Kommission ist die Hüterin der Verträge und soll EU-Recht durchsetzen. Recht, das die Mitgliedstaaten selbst erarbeitet haben. Ob Stickoxid-Grenzwerte zu hoch oder zu niedrig sind, diktieren die da in Brüssel nicht. Und sie entscheiden auch nicht darüber, jedenfalls nicht ohne die Mitgliedstaaten.
Und in den Mitgliedstaaten muss dann entschieden werden, ob zum Beispiel Fahrverbote gelten in den Städten oder nicht. Wir haben gehört, Wissenschaft hat es nicht leicht, unabhängig zu agieren. Dazu kommt noch, dass natürlich auch Forscher Fehler machen und sich zum Beispiel auch mal verrechnen. Wie beim Spinat, der lange ja als Topquelle für Eisen galt, bis jemand bemerkt hat, dass da das Komma an der falschen Stelle war und Spinat längst nicht so eisenhaltig ist, wie lange angenommen. Solche Irrtümer, Übertreibungen oder Manipulationen haben Folgen. Manchmal ungefährliche, wie im Falle von Spinat, der trotz allem ja immer noch ein Gemüse mit relativ hohem Eisengehalt ist und den man bedenkenlos essen kann. Manchmal sind die Folgen aber auch weitreichender. Und bei manchem Professor, der ein Gefälligkeitsgutachten für die Industrie verfasst, sieht man ein erschreckendes Maß an krimineller Energie. Professor Gerd Wagner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit solchen Fällen. Guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend.
Haben Sie ein Beispiel für uns von dramatischen Folgen einer Übertreibung oder einer Manipulation?
Also Manipulationen gibt es mit Sicherheit viel weniger, als Sie eben unterstellt haben. Es gibt Übertreibungen. In meinem Bereich ist vielleicht eine der folgenreichsten, dass die negativen Folgen von Staatsverschuldung von zwei amerikanischen Ökonomen vor einigen Jahren in düsteren Farben gemalt wurden. Und als dann ein Doktorand ihre Berechnungen nachvollziehen wollte, hat er festgestellt, dass ein Rechenfehler drin war. Das hört sich erstmal harmlos an. Da ging es darum, inwieweit die Staatsverschuldung das Wirtschaftswachstum beeinflusst. Aber wenn dann eine sehr restriktive Wirtschaftspolitik gemacht wird und die Arbeitslosigkeit steigt, sind Millionen von Menschen davon betroffen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man vergiftet wird. Aber Arbeitslosigkeit ist letztendlich auch ein langfristig wirkendes Gift.
Wenn so ein Fehler festgestellt wird, wie lange dauert das denn, um dann solche Entscheidungen wieder zurückzudrehen? Oder ist das überhaupt möglich?
Ja, sicher ist das möglich, aber das ist ja eine Frage, die dann ziemlich unabhängig von der Wissenschaft selbst ist. Entscheidungen zurückdrehen kann ja nicht die Wissenschaft, sondern kann nur die Politik oder Industrie unternehmen, und da spielen die üblichen Strukturen und Probleme der Entscheidungsfindung eine Rolle. Die Wissenschaft kann mithelfen, dass vielleicht ein bisschen schneller und gelegentlich auch rationaler entschieden wird. Aber die Wissenschaft kann nicht stellvertretend Entscheidungen treffen. Das ist auch gut so. Viele glauben ja, es wäre gut, wenn nur Fachleute Politik machen würden. Das halte ich für völligen Unsinn. Das Beispiel, was Sie eben hatten mit den Luftschadstoffen, ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht ausreicht, dass man nur ausrechnet, welche gesundheitlichen Folgen etwa Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit hat. Denn wir gehen ja ständig Risiken ein. Es ist ja nicht so, dass wir ein risikoloses Leben führen, und auch Luftverschmutzung ist ein Risiko, was viele von uns ganz bewusst eingehen. Und dann muss man entscheiden, wie viel Risiko will ich eingehen und wie viel nicht. Und das steht nirgendwo geschrieben in einem Lehrbuch, sondern das ist letztendlich eine gesellschaftliche und damit politische Entscheidung. Und die Wissenschaftler können sie nicht treffen, sondern eben nur die Politik. Deswegen sind die Grenzwerte in den USA andere als in Europa und auch in Kalifornien niedriger als im Rest der USA.
Das haben wir auch gehört, dass diese Grenzwerte ja Vereinbarungen sind. Man schätzt einfach ab, wie viel Risiko möchte man eingehen, und das wird eben unterschiedlich bewertet in unterschiedlichen Ländern.
So ist es. Das kann überhaupt nichts anderes sein als eine Vereinbarung. Allenfalls, wenn es um Grenzwerte geht, dass man durch ein bestimmtes Gift hundertprozentig stirbt, dann ist der Grenzwert null, oder nahezu null. Aber viele der großen Risiken heutzutage sind ja überhaupt nicht so eindeutig definiert. Wie schädlich Luftverschmutzung tatsächlich für die menschliche Gesundheit ist, in dem Ausmaß, wie wir jetzt Luftverschmutzung haben, wird man erst in einigen Jahrzehnten überhaupt sicher wissen können. Weil man muss einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Dann gibt es alle möglichen Experimente und Explorationen, wo man versucht, eben abzuschätzen, wie das in Zukunft aussehen wird. Aber über die kann man sich natürlich schon wieder streiten, weil es eben keine Beobachtung ist, sondern nur eine Prognose.
Ja, eine Prognose aufgrund von vielen Daten, die man gesammelt hat. Und das sind ja Daten, die auch interpretiert werden müssen.
So ist es. Ja, der Wissenschaftler muss sich schon interpretieren und die Gesellschaft dann natürlich auch. Bei der Interpretation haben Sie in Ihren einleitenden Bemerkungen zu unserem Gespräch einen wichtigen Hinweis gegeben. Heutzutage sind die Anreizstrukturen bei der Wissenschaft so, dass im Grunde es naheliegt, dass Wissenschaftler übertreiben, um mehr Drittmittel zu bekommen, gegebenenfalls auch öffentliche Aufmerksamkeit. Und über die öffentliche Aufmerksamkeit freuen sich dann wieder Universitätspräsidenten oder Institutspräsidenten, weil die daran gemessen werden, dass ihre Institution öffentlich sichtbar ist. Das ist eine schlechte Entwicklung. Mhm. Also Wissenschaftler haben immer übertrieben. Wenn ich was Neues rausgefunden habe, dann will ich das natürlich an die große Glocke hängen. Aber es wurde nie so belohnt wie heutzutage. Und das halte ich für ein großes strukturelles Problem.
Was könnte man denn für Anreize bieten, damit nicht so übertrieben werden muss, damit man überhaupt Aufmerksamkeit bekommt?
Also die Politik könnte aufhören, alles messen zu wollen, was dazu führt, dass Pressestellen in Universitäten und Instituten daran gemessen werden, wie viel Pressemitteilungen sie produzieren oder wie oft ein Institut in der Zeitung steht, was man übrigens ganz einfach machen kann, indem man einen Skandal produziert, dann geht dieser Indikator nach oben und das zeigt schon, wie problematisch derartige Indikatoren sind. Das Wichtigste, was man machen könnte, und da sind wir auch so peu à peu auf dem Weg, ist, dem wissenschaftlichen Nachwuchs beizubringen, du sollst nicht übertreiben. Kommissionen werden das niemals ordentlich machen können, sondern das muss aus den Leuten selbst herauskommen. Wir haben jetzt über Jahre hinweg den wissenschaftlichen Nachwuchs gewissermaßen daraufhin getrimmt, möglichst zu übertreiben, auch damit man in gute Journals hineinkommt. Und es ist angesagt, jetzt den jungen Leuten das Gegenteil beizubringen. Mhm. Bei Alten wie bei mir wird das nichts mehr nutzen.
Wir setzen auf die Jungen. Professor Gerd Wagner, ganz herzlichen Dank vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wissenschaft beschäftigt sich auch mit außergewöhnlichen Fragen, zumindest wenn sich ein Finanzier findet. Im Fall der Wissenschafts-Comedy-Truppe Science Busters ist das Publikum der Geldgeber. Martin Puntigam und der Molekularbiologe Nikolaus Jungwirth im witzigen Gespräch mit ernstem Hintergrund über die Frage, ob die Hostie als glutenfrei durchgeht. Im dritten Teil gehen sie es ganz biologisch an.
Wie schaut es denn aus Sicht der Molekularbiologie aus?
Also aus der Molekularbiologie ist es natürlich auch ganz klar definiert, wenn wir uns jetzt so eine Oblate, eine Hostie anschauen, dann ist die nur ein halbes Gramm schwer. Aber in diesem halben Gramm stecken 20 Milligramm Gluten drinnen. Das heißt, dieser Grenzwert ist natürlich drastisch überhöht.
Schon durch eine Hostie oder Oblate ist man über dem Grenzwert drüber. Was macht man denn als Zöliakie-Erkrankter in der Kirche? Kann man nicht zur Kommunion gehen?
Nein, natürlich nicht. Es gibt mittlerweile Pfarrer, die auch Hostien anbieten, die einen ganz geringen Anteil an Weizenmehl enthalten. Daher sind sie gültige Materie, aber die trotzdem glutenfrei sind.
Das, da gibt es dann zwei Warteschlangen in der Kirche. Und die Priester haben ein Schild um den Hals, glutenfrei und glutenhaltig. Was macht denn jetzt aber bei diesen strengen Vorschriften, was gültige Materie betrifft, ein an Zöliakie erkrankter Priester, der noch nicht diese neuen Superhostien zur Hand hat? Wie kann denn der die Messe lesen mit Kommunion?
Also das ist überhaupt kein Problem, denn er kann die Messe auch mit einer Kelchkommunion mit Wein feiern. Das ist auch gültige Materie.
Das geht auch. Was macht jetzt aber ein Priester, der an Zöliakie erkrankt ist, der Ex-Alkoholiker ist?
Also auch da hat die Kirche sich was gedacht, und zwar kann man anstelle des Weins auch Traubensaft verwenden.
Das geht auch.
Ja.
Das heißt, ein an Zöliakie erkrankter Priester, der Ex-Alkoholiker ist, kriegt erst dann Schwierigkeiten mit dem Messelesen, wenn er auch fruktoseintolerant ist.
Genau.
Vielen Dank, Herr Professor.
Danke.
Die Wissenschaft hat für fast alles eine Lösung. HR2 Kultur der Tag, grenzwertig, wie Wissenschaft Politik macht. Welche Informationen wir bekommen, das beeinflusst unser Verhalten und auch unsere Wahlentscheidungen, sofern wir dem Glauben schenken, was wir hören. Insofern haben wissenschaftliche Erkenntnisse großen Einfluss auf unser Leben und auf die Politik. Wenn wir zu oft mit zu viel Übertreibungen konfrontiert werden in wissenschaftlichen Beiträgen, dann werden wir skeptisch. Und das ist in Bezug auf Forschungsergebnisse ja auch durchaus angebracht. Wie wir auch schon gehört haben heute Abend. Die ein oder andere Panikmache haben wir auch schon überstanden.
In Deutschland ist die Pädagogik gerne mal schwarz, auch wenn sie grün ist. Eine Freundin erinnert sich an die Schulzeit Ende der 80er Jahre. Da wurden ihr die Gefahren, die gewissen Folgen von Waldsterben, saurem Regen und Atomkraft eindringlich geschildert, bis hin zur Prophezeiung, in einigen Jahren werden wir sowieso nur mit Gasmasken vor die Tür gehen können. Das hatte Panik und schlaflose Nächte zur Folge. Die Eltern wiederum verhängten für eine gewisse Zeit eine Öko-Nachrichtensperre über das Kind, um es zu beruhigen. Und wenn man den Lehrer mal zur Rede gestellt hätte, wie er dazu kommt, seine hysterische Weltsicht den Kindern aufzudrängen, hätte er wahrscheinlich erbost dagegen gehalten: Nicht, ich sehe die Dinge so, das ist alles wissenschaftlich untermauert. Ehrlich wäre wohl eine andere Antwort gewesen, so in der Richtung: Ich habe mich mit dem wissenschaftlichen Zeug beschäftigt, manche Wälder sind geschädigt, Industrieabgase machen den Regen sauer. Von Gasmasken ist da zugegebenermaßen nicht die Rede, aber ich habe nun mal einen Hass auf diese ganzen Umweltsäue in der Industrie, und wie sollen es denn die Kinder sonst kapieren, dass wir eine radikale Umweltpolitik brauchen? Und damit niemand glaubt, es geht hier nur gegen die Grünen: Der konservative Lehrer, der den Kindern die Vorzüge der Atomkraft in den höchsten Tönen eintrimmte, den gab's auch, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, der hat natürlich auch die Wissenschaft auf seiner Seite gehabt und hätte nie zugegeben, dass ihn vor allem eines antrieb, den Kindern die grünen Spinnereien ein für alle Mal auszutreiben. Damit wäre dann die traurige Rolle der Wissenschaft in politischen Diskussionen hinreichend und auch für heute bezeichnet. Sie muss einfach den Anfangsverdacht liefern, damit jemand danach laut Mörder schreien und die Höchststrafe fordern kann, oder einen vorsichtigen Hinweis auf entlastende Indizien, damit die Gegenseite tränenreich die Verfolgung Unschuldiger beklagen und eine sofortige Einstellung der Verhandlungen fordern kann. Wenn Wissenschaftler feststellen, dass Stickoxide für manche Menschen gesundheitsschädlich sind, heißt das statistisch, sie reduzieren die Lebenszeit dieser Menschen. Aber das kann doch die deutsche Umwelthilfe viel schöner ausdrücken: Die erschreckend hohe Anzahl an vorzeitigen Todesfällen durch das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid ist die Folge der kriminellen Praxis der Autohersteller. Tja. Auf solche groben Klötze werden dann natürlich noch gröbere Keile gesetzt von Lungenärzten und ihren Fans im Verkehrsministerium. Und am Ende halten die einen Dieselfahrer für Mörder und die anderen Stickoxide für eine Propagandaerfindung der deutschen Umwelthilfe. Ihr armen Wissenschaftler, da könnt ihr ja noch so oft zur Sachlichkeit mahnen und zum Beispiel darauf hinweisen, dass Grenzwerte keine Politik vorschreiben. Ihr müsst euch einfach damit abfinden, dass eure Erkenntnisse in der Regel nur benötigt werden, um den politischen Gegner als korrupten Dummschädel und sich selber als Vollstrecker der erwiesenen Wahrheit hinzustellen. Und wenn ihr Wissenschaftler wollt, dass wir Laien uns ehrlich und unvoreingenommen für eure Forschungen interessieren, dann müsst ihr von etwas sprechen, das so unverständlich oder so weit weg ist, dass niemand ein Gesetz daraus machen kann. Schwarze Löcher zum Beispiel.
Rainer Dachselt über Glauben, Wissen und Panikmache. Wir haben vorhin gehört, dass es auch um Vertrauen geht bei der Diskussion um die Stickoxid-Grenzwerte, dass es für Menschen oft näher liegt, einem Arzt zu glauben, der mit Patienten zu tun hat, als sich auf eine Vielzahl von Studien zu beziehen, die möglicherweise sehr abstrakte Zahlen liefern. Markus Weißkopf ist Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. Das ist eine Initiative der deutschen Wissenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, Austausch und Diskussion über Forschung in Deutschland zu fördern. Schönen guten Abend, Herr Weißkopf.
Guten Abend, Frau Rink.
Wenn wir zusammenfassen, was wir so gehört haben, dann würde ich sagen, die Wissenschaft hat schon ein Imageproblem. Nicht nur, aber auch verursacht von Wissenschaftlern selbst. Wie sehen Sie das?
Das würde ich tatsächlich ein bisschen anders sehen. Also vielleicht möchte ich gerade noch mal das Thema Interesse an Wissenschaft auch aufgreifen. Das ist ja hier auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Und das ist eigentlich gar nicht so gering, wie es bisher in der Sendung rüberkam. Also wir machen jährlich eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, das Wissenschaftsbarometer, und da sagten 2018 mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. Und das waren mehr als zum Beispiel für Sport, Kultur oder Politik. Also da stand die Wissenschaft ganz vorne an der Spitze.
Das ist ja sehr erfreulich.
Ja, das ist sehr erfreulich, und das deckt sich eben auch mit den Untersuchungsergebnissen aus anderen Ländern. Und das sehen wir eigentlich auch in der Nachfrage nach unseren Wissenschaftskommunikationsangeboten. Also die Leute interessieren sich für Wissenschaft und eben auch nicht nur für schwarze Löcher. Also das vielleicht mal vorausgeschickt. Und ja, und sie vertrauen der Wissenschaft auch, dass zumindest in einem relativ hohen Maße, und auch gerade wenn man es mit anderen gesellschaftlichen Bereichen vergleicht. Das ist auch eben relativ stabil geblieben in den letzten Jahren, trotz der Diskussionen um Fake News etc.
Aha. Wenn Sie sagen, die Menschen interessieren sich durchaus nicht nur für schwarze Löcher, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse setzen sich denn besonders schnell durch? Woran sind die Menschen besonders interessiert?
Nun, natürlich sind Sie immer an Themen interessiert, die Sie faszinieren, eben auch an solchen Themen wie schwarze Löcher oder die Tiefste zum Beispiel, aber eben auch an Themen, die direkt Ihren Alltag betreffen, die direkt Ihre Lebensumwelt betreffen. Da gehört natürlich Gesundheit dazu, da gehört Mobilität, Verkehr dazu. Deswegen ist natürlich das Thema Feinstaub auch ein Thema, das natürlich ein Wissenschaftsthema ist, das die Menschen sehr berührt.
Glauben Sie, dass in diesem konkreten Falle, wenn es um Stickoxide geht, die Menschen eher bereit sind, da einen gewissen Verzicht zu üben, weil ihnen die saubere Luft so wichtig ist? Oder sind sie doch eher bereit, den Grenzwert draufzusetzen und zu sagen, dann kann ich wenigstens mit dem Auto weiter in die Stadt fahren, dann ist eigentlich alles gut?
Nun, ich glaube, das ist eine Frage, die wirklich die Gesellschaft entscheiden muss, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden müssen, im Sinne einer Güterabwägung, was ist uns am Ende mehr wert und was ist uns am Ende wichtiger, die Gesundheit aller oder eben, dass einige oder viele auch mit dem Auto in die Stadt fahren können.
Wie hat sich denn Wissenschaftskommunikation verändert? Dieser Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, das ist ja Ihr Metier. Jetzt haben wir das Internet und wir haben neue Medien wie Facebook, Twitter und Co. Wie groß ist der Einfluss auf die Gesellschaft? Wir leben ja auch in Zeiten, in denen sich Fake News schnell verbreiten und auch auf offene Ohren stoßen teilweise.
Naja, wir sehen eben, dass Informationen vielfach direkt an Bürgerinnen und Bürger fließen können heute online über Social Media, wie Sie ja gerade angesprochen haben. Informationen, die eben teilweise aus nicht vertrauenswürdigen Quellen kommen, aber auch unsere Informationen, die wir aus der Wissenschaft herausgeben, fließen eben direkt an Bürgerinnen und Bürger. Und wir sehen, dass da oft dann keine Bewertungs- oder Einordnungsinstanz mehr dazwischen ist. Also zum Beispiel Journalisten, die dann nochmal eine zweite Meinung einholen eben und das in den Gesamtkontext nochmal einordnen können. Und ich denke, da müssen wir in der Wissenschaftskommunikation darauf reagieren. Und das sind vor allem zwei Implikationen. Einmal bedeutet das für uns, dass wir, glaube ich, ja eine stärkere Verantwortung tragen für das, was wir nach draußen tragen. Dass wir ja sehen müssen, dass wir eben das Produkt unserer Arbeit direkt im Internet dann sehen können, direkt in den Social Media sehen können. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch Leitlinien zur guten Wissenschaftskommunikation gegeben, die wir im sogenannten Signer-Kreis entwickelt haben, einem Think Tank für Wissenschaftskommunikation. Und da ist zum Beispiel auch festgehalten, dass die Kommunikation zu wissenschaftlichen Studien eine Nennung der Finanzierung, von den Interessenskonflikten oder auch der Methoden beinhalten muss. Und da steht zum Beispiel auch, um auf Herrn Wagner vielleicht nochmal zurückzukommen, dass wir Übertreibungen auch vermeiden wollen seitens der PR-Seite, gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Es gibt ja so eine Wahrnehmung von Wissenschaft, dass Menschen sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie kann Wissenschaft verhindern, dass sie als beliebig wahrgenommen wird, wenn man für jede Behauptung irgendwie doch einen Gutachter oder Studienmacher findet?
Nun, ich glaube, Wissenschaft muss immer überall klar machen, was Wissenschaft ist. Und ich glaube, das ist auch eine sehr starke Aufgabe von uns nochmal, das zu vermitteln, was wissenschaftliche Methoden und Prozesse ausmacht, was eben tatsächlich sozusagen die harte wissenschaftliche Arbeit am Schluss auch ausmacht, was es bedeutet, auch ein Peer-Review-Verfahren am Ende zu durchlaufen und wo man eben dann auch vertrauenswürdige wissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen auffinden kann als Bürger und Bürgerin. Und ich glaube, da sollten wir diese Verantwortung wahrnehmen, eben diese vertrauenswürdigen Informationen bereitzustellen und eben auch die Diskussionsmöglichkeiten darüber dann auch anzubieten.
Markus Weißkopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. Ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag, grenzwertig wie Wissenschaft Politik macht, so haben wir die Sendung überschrieben und müssen jetzt ergänzen, wie Politik Wissenschaft instrumentalisiert. Das war der Tag, den Sie in der Wiederholung später um 22.05 Uhr in HR Info hören können und jederzeit in der ARD Audio App oder auf hr2.de. Mein Name ist Doris Renk, schönen Abend.